Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Heute bin ich zu Gast bei Daniela Scholer in den feinen Räumen der Nestlingszeit in Innsbruck und freue mich schon sehr darauf, mit ihr über ein Thema zu sprechen, das die wunderbare Kraft hat, Eltern das Leben mit ihren Babys und Kleinkindern leichter und ein Stück weit unbeschwerter zu machen. Unser Podcast ist der ersten Hilfe bei Babys und Kleinkindern gewidmet. Wer sie beherrscht, kann Urängsten durchaus ein Schnippchen schlagen. Doch bevor du uns darüber erzählst, zu dir, liebe Daniela, wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Hallo liebe Alex, danke für deine Einladung. Schön, heute da zu sein. Wer bin ich? Ich bin die Daniela, ich bin Mama von zwei Jungs, mittlerweile 5 und 8 Jahre. Ich bin Kinderkrankenpflegerin, noch in der alten Ausbildung mit der Dreijährigen. Das gibt es ja heute nicht mehr so und darauf bin ich noch sehr stolz. Ich war ganz lang auf der neuen frühgeborenen Intensivstation da in Innsbruck. Und bin dann nach meinen Kindern raus, genau in die freie Praxis und habe dann Nestlingszeit gegründet. Ich bin IBCEC-Stillberaterin, also das sind die medizinischen geprüften Stillberaterinnen mit einer intensiven Ausbildung. Mhm. Bin auch Mitarbeiterin beim Europäischen Institut für Stillen und Laktation. Bin entwicklungsfördernde Neonatalbegleiterin, da habe ich die Ausbildung gemacht, bindungs- und bedürfnisorientierte Schlafberaterin. Mhm. Und eben durch diese ganzen Ausbildungen bin ich dann zur Nestlingszeit gekommen, dass ich da Beratungen, Webinare und Kurse für die Eltern mache.
Mhm. Wunderbar, die froh sind um deine Erfahrung. Ja?
So sind die Rückmeldungen.
Hüpfen wir vielleicht nochmal ein bisschen zurück in dein Berufsleben als Neointensiv-Kinderkrankenpflegerin an der Klinik in Innsbruck. Du warst da viele Jahre mit von Babys und ihren Eltern in Ausnahmesituationen. War diese Zeit eigentlich geprägt? Das neue Leben derart intensiv zu beginnen, also in einem körperlichen Zustand, der unbedingt Unterstützung und vielfach auch das Ausreizen der medizinischen Möglichkeiten benötigt, klingt nach einer fast schon unheimlichen emotionalen Melange aus Ängsten, Sorgen, Hoffnungen und Schlaflosigkeit für die Mütter und Väter. Du hast zahlreiche Ausbildungen absolviert, du hast gerade erwähnt, um den Eltern auch dabei zu helfen, das zu überstehen. Wie können die in der Zeit unterstützt werden und auf die Zeit zu Hause vorbereitet werden?
Das ist wirklich eine gute Frage, weil es eine sehr herausfordernde Situation ist für die Familien, eben dieser Ausnahmezustand. Und was sich wirklich heutzutage sehr gut entwickelt hat, ist diese familienzentrierte Pflege, dass wirklich die Eltern sich um ihre Kinder kümmern. Das war noch anders, wie meine Ausbildung angefangen hat. Da haben ganz viel mehr übernommen. Und das Schöne heute ist, dass die Eltern ihre Kinder pflegen, dass die Eltern ihre Kinder versorgen, ganz viel da sind, ganz viel kuscheln und das stärkt intensiv die Bindung und auch das Selbstvertrauen dann für dann zu Hause und sie sind die Experten ihres Kindes. Sie kennen es genau, sie können die Signale lesen, sie wissen genau, wann das Kind einmal eine Pause braucht, wann es zu viel ist, wie es gerne schläft und das geht nur, wenn sie sich selber drum kümmern, wenn sie viel da sind. Und das heilt, das stärkt sie, eben das Selbstvertrauen und dann geht es viel leichter auch zu Hause. Und man kann die Zeit auch besser, also sie können die Zeit besser verarbeiten und verkraften dort.
Ja. Also sie werden nicht ins kalte Wasser geschmissen und sagen, es wird gesagt, so, hier ist dein Baby.
Genau, so wie das früher war, wir kümmern uns darum, hier ist das Kind, ihr dürft jetzt nach Hause gehen. Mhm. Sondern es ist wirklich diese, am Anfang langsam hineinzukommen, in die Selbstwirksamkeit zu bringen und sie dort gut zu begleiten. Natürlich ganz viel medizinische Informationen, Aufklärung, ganz viel interdisziplinäre Tätigkeiten. Da sind ja viele Fachgruppen da beteiligt, auch Gespräche für die Eltern und so. Ganz individuell, was die Familien brauchen. Und dann genau dieses langsame Ausschleichen der Intensivstation auf eine Normalstation und der langsame Weg dann nach Hause, Und dann fühlen sie sich sicher.
Mhm. Das ist wahrscheinlich die Hauptsache.
Oder? Richtig, genau. Das ist ganz wichtig. Und das ist nur, wenn man viel da ist. Mhm. Und da muss man immer ganz individuell schauen, was bringt die Familie für ein Paket mit. Und das macht es auch aus. Hat die Familie einen Bauernhof daheim? Haben die schon 5 Kinder? Oder ist das das erste Kind? Also da ist das Wichtige, da dann daran zu arbeiten, was braucht diese Familie, dass sie diese Zeit gut erleben können mit ihrem Kind und dann gestärkt nach Hause zu gehen. Das ist ganz was Wichtiges. Und ich freue mich so, dass es sich in diese Richtung hin entwickelt hat und noch mehr entwickeln wird, hoffentlich.
Ja.
Genau, weil man den Unterschied sieht, das Outcome des Kindes ganz anders ist der Familien, zeigen auch die Studien und das ist wirklich ein ganz schönes Arbeiten.
Weil ganz früher waren das ja ganz wilde Geschichten, oder? So komplett getrennt von den Eltern oder von der Familie, da Wochen oder Monate.
Wenn man sich denkt, ja genau, was.
Das ist also Wahnsinn.
Die Bilder von früher, Videos, und ich weiß das ja noch, es war ja am Anfang, also ich habe 2007 auf der NEO angefangen, das war noch ganz anders. Das kann man sich gar nicht mehr, heute könnte man nicht mehr vorstellen, so zu arbeiten. So quasi, da war ja so, das ist unser Kind, oder ich sag den Eltern, wann sie kommen dürfen oder so. Die Eltern sind keine Besucher. Die Eltern dürfen rein und rausgehen, das sind ihre Kinder. Und genau, und wir unterstützen sie, da den Weg gut zu bestreiten. Das ist so wichtig und wirklich zu sehen, was das an der Bindung macht. Ob ich mein Kind gleich nach der Geburt sehe, gleich bond, viel Hautkontakt habe, viel begleite, oder ob ich nur eine Stunde am Tag da sein darf oder ganz wenig nur, und dann kriege ich das Kind und mit dem gehe ich nach Hause. Ein großer Unterschied. Und es ist schön, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Und die Medizin hat sich ja Gott sei Dank auch verändert. Früher war das viel invasiver. Und heute ist man in vielen Dingen viel zurückhaltender, viel minimalinvasiver. Es hat sich ganz viel getan und es ist eine wunderbare Entwicklung.
Das ist schön. Weiß man eigentlich, wie die Frühgeborenen oder die kranken Neugeborenen ihre Zeit auf der Neo-Intensivstation erleben? Wie hast du denn die Kleinen wahrgenommen? Was brauchen die am meisten?
Man weiß und sieht eben aus Studien und aus Beobachtungen und natürlich eben auch aus der eigenen Erfahrung, dass es, dass die sehr sensibel auf ihre Umgebung reagieren und gerade was Licht, Gerüche, Geräusche, das alles betrifft, das ist sehr intensiv und alles, ja, viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und wenn man sich denkt, die Kinder wären eigentlich nur im Bauch gewesen und da würde noch ganz viel Entwicklung passieren. Gerade in den letzten Schwangerschaftswochen entwickelt sich das Gehirn immens. Und das ist aber das Kind heraußen. Und dann hat es nicht nur diese positiven Stimuli wie im Bauch drinnen, wo das ganz behütet und fein und gemütlich kuschelig ist, sondern ist draußen, es sind Maschinen, es ist kalt, es ist laut. Da sind wirklich einfach ganz viele negative Reize für die Kinder. Und das ist auch das Schöne in der familienzentrierten oder entwicklungsfördernden Pflege auch. Schauen, diese Reize zu minimieren und ganz viele positive Reize zu schaffen. Mhm. Und da war es mir einfach dieses Haut-zu-Haut-Kontakt, Känguru-Care, dass das einfach so viel Benefit hat für die Kinder, eben leise zu arbeiten, nicht herumzuschreien, langsam zu arbeiten, was das ausmacht. Und da kann man den Kindern ganz viel mitgeben. Und eben auch, wenn die Eltern die Pflege machen. Die Eltern machen das ganz anders als wie wir. Wenn die eben das Kind wickeln oder so, dann sagen die jetzt kurz einen Augenblick, jetzt hat er gerade, jetzt drückt er gerade, jetzt braucht er gerade. Und das Pflegende ist man ja im Tun, ich habe ja 3 Kinder zu versorgen oder so und jetzt machen wir da mal. Das ist ganz eine andere Pflege und das sieht man und das ist so schön, weil es dann viel besser ist für die Kinder einfach. Die Eltern schauen drauf, nehmen mehr Rücksicht und dadurch erleben sie halt ganz andere Reize nochmal. Und da sieht man wieder, was das mit dem Outcome macht und einfach dadurch kann man dieses ganze Kuscheln und Känguru-Care, wie schon erwähnt, ganz gut unterstützen. Und was großes Thema ist, ist auch die Muttermilch und das Stillen. Was man heute oder was einfach ganz klar ist, wo man weiß, das ist einfach Medizin für die Kinder.
Mhm. Pure,
das ist richtig.
Pures Gold.
Richtig. Das ist einfach Medizin, das schützt, das stärkt sie, das gibt so viel mehr für ihr Outcome, für Überleben. Und deswegen sind wir da halt auch so dahinter, weil man einfach weiß, wie gut es den Kindern tut.
Ja. Ja. Wenn man deine ganzen Ausbildungen oder die lange Liste deiner Ausbildungen liest, ist ja wirklich sehr, sehr lang, liest sich das so eigentlich, als wärst du eine ziemlich gute Dolmetscherin dafür, die Bedürfnisse der Babys für ihre Eltern zu übersetzen. Bist du das?
Ich denke schon. Mhm. Und so sind halt auch oft die Rückmeldungen, was mich natürlich sehr freut. Ja, eben irgendwie war mein Leben immer schon von Babys und Kindern bestimmt. Ich habe das durch Babysitten und Au-pair und keine Ahnung was immer schon damit verbracht. Und dann natürlich auch die Ausbildung als Kinderkrankenpflegerin war sehr intensiv. Ich war damals in Wien, was mich sehr freut. Im Nachhinein, weil es einfach ein großes, ganz anders ist. Da sind nochmal größere Häuser. Da hat man einfach wirklich viel gesehen. Und da habe ich viel lernen dürfen. Und als Krankenpflegerin lernt man ganz viel zu beobachten auch. Was ist auffällig wirklich zu sehen? Was ist entwicklungsgerecht? Was ist auffällig? Wo sollte man mal genauer hinschauen, also das beobachten? Und ich muss ganz sagen, ganz viel hat mir auch meine Rolle als Mutter gelehrt. Wirklich, wo man sich sehr weiterentwickelt, wo man sehr stark an seine Grenzen kommt. Und sich selber wirklich auch immer wieder denkt, oh, da muss ich auch mal noch. Ja, mir hat es motiviert, mehr zu lernen, mehr nachzulesen, mehr Informationen zu bekommen, damit ich meine Kinder wirklich, ja, damit ich das gut verstehen und begleiten kann. Das war mir sehr wichtig und eben, ich glaube, dadurch kommt meine Motivation zu Ausbildungen.
Liste verlängert.
Ja, wird nochmal gepusht dadurch, genau. Obwohl ich jedes Mal sage, das ist jetzt das Letzte. Aber nein, bleibt es natürlich nicht. Und man merkt immer irgendwas, wo man sagt, ja, da geht noch was.
Ist ja auch wunderbar, weil da merkt man auch, dass sich alles andere auch weiterentwickelt. Und,
ja.
Oder? Dass man einfach immer mehr lernen, mehr dazulernen.
Ja, und es tut sich ja was, gerade im Medizinischen. Man kann einfach nicht einfach sitzen bleiben und sagen, so, und das war's jetzt. Es ändert sich ständig was, es gibt ständig neue Guidelines. Eben, man weiß wieder Neues und man sagt, ah, das geht mir jetzt heute anders an, auch beim Stillen. Das verändert sich immer wieder, es wird immer geforscht. Gott sei Dank entwickelt man sich immer weiter. Und deswegen muss man immer am Ball bleiben.
Also irgendwann hast du dann all dein Wissen und all deine Erfahrung mit Babys und Eltern gepackt und dich als fachkundige Beraterin für essentielle Babyfragen, wie eben das Stillen, hast du erwähnt, Beikost oder Babyschlaf, selbstständig gemacht. Was war denn der Auslöser dafür, Nestlingszeit zu gründen?
Ganz spannend. Also in meiner zweiten Karenz war ich motiviert, mehrere Ausbildungen zu machen und mein zweiter Sohn war ein miserabler Schläfer. Und dann habe ich mich dadurch mit dem Thema Babyschlaf mehr beschäftigt und habe dann mit meiner Kinderärztin so gequatscht und dann hat sie gesagt, du, das ist wirklich ein Thema, da wo es oft Fragen gibt, wo die Eltern mehr brauchen und wo einfach in der Kinderarztpraxis nicht die Zeit ist, immer alle Fragen zu beantworten. Eltern haben viele Fragen, was ist von mir selber ja auch, das ist ganz normal, es ist ganz neu, da wächst man hinein und das ist nicht möglich, dass die immer alles abdecken, ist ganz klar. Und dann hat sie so gesagt, Kim, mach das, das wird gebraucht. Und dann habe ich gedacht, ja, das klingt eigentlich ganz interessant. Und dann ist so das eine zum anderen gekommen und dann habe ich gedacht, ja, und dann braucht es dafür halt nur die Ausbildung und das, damit ich wirklich gut gesettelt bin und so. Ja, bin ich dann auf die Idee gekommen und freue mich total, dass sich das so entwickeln hat.
Ist auch ein schöner Name, finde ich. Also Nestlingszeit ist schon, ja.
Danke, es war wirklich schwierig, einen Namen zu finden, der noch nicht zu vergeben ist, wo es die Domain noch gibt oder solche Sachen. Man muss an viele Dinge denken.
Ja.
Habe ein paar Freundinnen immer wieder gefragt und ja, bin froh, dass wir das gefunden haben.
In der Nestlingszeit oder mit der Nestlingszeit sozusagen bietest du neben zahlreichen anderen Kursen und Beratungen eben auch Erste-Hilfe-Kurse für Babys und Kleinkinder an. Und das ist ja auch unser Hauptthema heute. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Das hat sich dann so entwickelt, weil in meinen Beratungen oder in meinem Freundeskreis habe ich immer wieder gemerkt, dass so viele Fragen oder viele Ängste sind, gerade zum Thema Beikost verschlucken und wo ich immer schon viele Nachrichten und Anrufe gekriegt habe. Auch zum Thema sicherer Schlaf oder mein Kind hat Fieber, wann muss ich zum Arzt? Da gehen schneller mal die Nachrichten rüber, was soll ich jetzt machen? Und dann haben wir gedacht, das wäre doch ideal, so einen umfassenden Erste-Hilfe-Kurs zu machen, wo jetzt nicht nur die Notfallsituationen, immer Worst Case, sondern auch so über alles andere. Was ist, wenn mein Kind krank ist? Was ist, wenn mein Kind auf den Kopf fällt? Alle diese alltäglichen Dinge, wo man auch sich denkt, muss ich jetzt in die Klinik? Muss ich nicht? Dass die Eltern da gestärkt werden und sicher sind und wissen, ja, was zu tun ist. Und nachdem ich mir gedacht habe, das sollte schon wissenschaftlich fundiert sein und leicht verständlich und mit Praxiserfahrung, habe ich gedacht, eine Kinderkrankenpflegerin und eine Kinderärztin würden sich da perfekt ergänzen bei diesem großen Thema.
Die Kinderärztin, von der du jetzt gerade angesprochen hast, ist die Carina Wegleiter. Mit ihr arbeitest du zusammen, die im September ihre Praxis für Kinder- und Jugendheilkunde in Mötz eröffnet.
Genau.
Wie habt denn ihr euch gefunden? Wie habt ihr euch kennengelernt?
Carina und ich kennen uns von der NEO. Also schon lang. Wir haben einige Jahre gemeinsam gearbeitet. War immer ein wunderbares Zusammenarbeiten mit ihr. Und wir haben dann relativ gleichzeitig unsere Söhne gekriegt und immer wieder auch so ein bisschen privat noch Kontakt gehalten und uns gut verstanden. Und wie ich überlegt habe, wer da passend wäre, ist mir sie eingefallen. Sie war da noch Vertretungsärztin, jetzt nicht mit einer eigenen Praxis schon total eingedeckt, sondern Vertretungsärztin. Und haben gedacht, einfach von ihrer angenehmen Art, von ihrem großen Wissen und ihrer hohen Genauigkeit auch, wird sie da perfekt dazu passen. Und auch einfach dieser wertschätzende Umgang, den wir miteinander haben. Und ich weiß einfach, wir können da gut miteinander reden, gut miteinander arbeiten. Und ich habe sie gefragt und ja, sie war sofort dabei und ich mich total gefreut.
Wie habt ihr euch das aufgeteilt? Also wer ist wofür zuständig in euren Kursen?
Prinzipiell mache ich natürlich die ganze Organisation. Ich habe gesagt, weißt du was, das übernehme ich. Das ganze, ganzen Anmeldungen und alles das drumherum, die ganzen Sachen, was man braucht, ob Beamer und Puppen und so, ich kümmere mich um das Ganze. Fachlich haben wir es gemeinsam erarbeitet. Natürlich, dass sie da bringt sie ja Input, ich meine, wenn wieder was Neues kommt, tauschen wir uns wieder aus, was es eben gerade wieder für neue Guidelines gibt oder so. Und eben, wir haben zusammen eine Broschüre geschrieben darüber, was die Eltern aber im Kurs mitkriegen, noch als PDF. Wir sind dran, es drucken zu lassen, aber irgendwie, ja, sie mit ihrer Praxis gut eingeteilt, ich auch, dann mit den Kindern wieder, es geht immer nur langsam voran, man will es ja auch, wenn es mal so gedruckt ist, das muss perfekt sein, es muss auch medizinisch wirklich richtig alles passen, aber wir arbeiten dran und würden gern das auch in gedruckter Version haben.
Ein bisschen können wir ja mithelfen, wenn wir das jetzt in der Medica dann die Geschichte auch bringen, dann können wir da ein bisschen euch unterstützen, oder?
Ja. Das ist eine gute Idee.
Die Sorge eben, in Notfällen falsch zu reagieren, kann eigentlich auch dazu führen, dass die Eltern oder die Beobachtenden oder die dabei sind beim Kind, wie gelähmt sind in dem Moment. Geht es in deinem oder in eurem Erste-Hilfe-Kurs auch darum, Mut zu machen, also Mut zu handeln oder eben rasch und richtig zu handeln?
Ja, genau, das ist es eben, weil die Eltern haben ja immer Angst, was falsch zu machen. Gell? Als Eltern will man immer alles richtig machen, ganz klar. Man will schauen, dass man das gut hinkriegt und solche Situationen machen an Angst. Das macht ja Fachpersonal. Kindernotfälle sind immer herausfordernd und wirklich nochmal ein bisschen stressiger für alle. Das ist immer ganz ein anderes Kaliber. Und darum geht es uns, den Eltern da ein bisschen den Stress zu nehmen, die Unsicherheit zu stärken, ihnen das zeigen, auf was drauf ankommt und da ihr Selbstvertrauen in den Notfällen zu stärken. Dass sie sich das zutrauen, da zu handeln und eben da schnell und beherzt zu handeln und nicht aus Angst nichts tun. Das ist es nämlich, dieses, ihr habt das schon mal gehört, ihr habt das schon einmal gemacht. Das ist ganz was anderes, als wie wenn man eben kein Wissen dazu hat. Und deswegen ist es ja bei Ersthelfern auch immer so, man trainiert das immer wieder. Genau. Und wenn man das immer wieder trainiert und im Kopf hat und mal gemacht hat, ist das ganz was anderes und dann traut man sich eher und das sieht man auch. Und jetzt habe ich sogar eine Mutter, die jetzt gesagt hat, sie war jetzt schon das zweite Mal, sie hat gesagt, sie kommt jetzt jährlich in den Kurs. Ja. Und ich so, wow. Also es waren jetzt schon ein paar, die den nochmal wiederholt haben. Die haben gesagt, ja, das braucht man immer wieder und es ist gut, das Wissen präsent zu haben.
Mhm.
Und es ist schön zu sehen in der Bevölkerung, dass das immer mehr wird, einfach diese Erste-Hilfe-Kurse.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Dieses Bewusstsein, ja, weil da kann ich ganz viel damit bewirken.
Und eben Erste Hilfe leisten.
Richtig.
Wirklich. Die richtig eben sein kann, ja.
Genau, ja, eben. Mhm. Und aus Angst, die meisten haben ja diese Angst, ich mache was falsch.
Mhm.
Und da tut man nichts. Und das Wichtige ist aber wirklich zu handeln, weil die Sekunden zählen und dann ist das meiste eh schon gerettet.
Mhm. Ja.
Genau.
Ein entscheidender Trigger dafür, du hast es auch schon erwähnt, dafür zu handeln, ist es, dass man die Situation richtig einschätzen bzw. anbahnende Probleme erkennen kann. Das Wissen darum, was alles passieren könnte, kann aber durchaus zu panischer Alarmbereitschaft führen, also dann wieder ins Gegenteil umschlagen. Wie gelingt es derart ängstlichen Eltern, Ruhe zu bewahren, bzw. wie gelingt es dir, ihnen diese Ruhe und die Sicherheit zu geben?
Meistens ist es ja so, dass man diesen Worst Case im Kopf hat und diese Dinge sind ja wirklich außerordentlich selten meistens. Mhm. Gell? Man hatte immer vor diesen ganz seltenen Dingen so Angst und wirklich, dass man sich mal beruhigt und sagt, wisst ihr was, also das ist wirklich was, was sehr selten vorkommt.
Mhm.
Diese Dinge, die kommen häufiger vor. Ganz viel Prävention ist Thema,
ja.
Einfach sensibilisieren. Da muss man gut aufpassen als Eltern. Wenn man da schon ein bisschen vorausdenkt, ist man dem Ganzen schon, ja, kann man das Ganze schon vermeiden. Und das ist es meistens, wenn man sagt, okay, das ist wirklich ganz selten.
Mhm.
Und was kannst du tun? Ganz klar, das und das. Und dann sieht man danach, wie die Eltern so erleichtert rausgehen. Sie sagen es auch, das sind da die Rückmeldungen. So, jetzt traue ich mich, mit der Beikost anzufangen und mal Fingerfood zu geben, weil jetzt weiß ich, wie ich reagieren kann und was häufig passiert und was nicht, was die Gefahrenquellen sind. Und das ist es. Und ja, man sieht immer dann so dieses Aufatmen danach und die Nachrichten, die ich später dann kriege, danke, das hat voll geholfen, jetzt traue ich mich das und das oder macht man immer mehr so viele Gedanken. Oder kann in eurer Broschüre noch nachlesen. Und ja, das freut uns immer sehr, wenn es so gut ankommt.
Es ist ja leichter gesagt als getan oder gefühlt, Ruhe zu bewahren. Und Ruhe ist ganz grundsätzlich, glaube ich, ein Zustand, der Notfälle von Babys oder Kleinkindern entschärft. Ist es so? Also ist Ruhe eigentlich so das A und O?
Ja. So steht es auch in den Guidelines.
Ah, okay.
Immer als erster Punkt ist Ruhe bewahren.
Stimmt.
Genau. Und wir sagen das ja als Eltern, da ist man jetzt zuständig dafür, immer Ruhe zu bewahren. Also das ist ja echt eine große Aufgabe und die ist natürlich eben, wenn man selber emotional beteiligt ist, immer der Wahnsinn. Aber ja, es hilft wirklich, kurz durchzuatmen, die Situation abzuchecken und dann, wenn man das weiß, dann wirklich klar und bricht, dann kann man das gut abrufen.
Mhm.
Wenn man genau weiß, was zu tun ist, eben und dieses kurz durchatmen, kurz schauen, passt und dann handeln. Wir sind sehr, das Ruhebewahren ist oft ein Thema, weil man natürlich ja logisch die Gefühle aufs Kind überträgt.
Und dann
ist
sein Lauf.
Genau, aber da immer so cool zu bleiben, geht natürlich nicht.
Mhm.
Ja, das geht ja allen so.
Ja.
Das ist normal. Aber eben, man sieht schon, oder ich weiß das ja auch aus meiner Zeit auf der Intensivstation, da kommen ja oft Situationen, die sehr herausfordernd sind. Und wenn man das trainiert hat oder im Kopf hat, dann weiß man, okay, ich weiß, was zu tun ist. Und dann kann man leichter Ruhe bewahren.
Also ist auch so ein Stück Selbstvertrauen.
Ja, genau.
Was sind eigentlich neben der Größe selbstverständlich und der Fähigkeit, Schmerzen beschreiben zu können, die wichtigsten Unterschiede zwischen einem Baby und einem Erwachsenen-Notfall? Unterschiede eben, die dann auch die Erste-Hilfe-Maßnahmen beeinflussen.
Das ist ein guter Punkt, weil die Unterschiede sind ja wirklich gravierend. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, wie man das immer so sagt. Nein, eben, das sind sie nicht. Sie haben ganz eine andere Anatomie, sie haben eine ganz andere Physiologie, zum Beispiel viel kleinere Atemwege, eine schnellere Herzfrequenz, eine schnellere Atmung. Bei den Kindern kommt der Notfall schneller. Es geht alles schneller, wir haben weniger Zeit und deswegen sind ja alle dann auch etwas nervöser, genau, und angespannter. Der große Unterschied ist ja oft so bei diesen ja, schweren Notfällen, sage ich jetzt einmal, wenn es darum geht, um Wiederbelebung, also um Basic Life Support, dass es bei den Kindern meistens ein Atemproblem ist. Also oft geht es um die Atmung und beim Erwachsenen eher ein kardiales, also ein Herzproblem. Und es sagen oft, dass das große Unterschiede sind. Und das erklären wir auch immer, also wir erklären auch immer ein bisschen die Erwachsenen auch nur dazu, dass die Eltern das wissen. Genau. Und da gibt's schon bei der Reanimation ist es so, dass man bei den Babys einfach auch ein bisschen eine andere Position hat. Es ist einfach bei Verbrennung, Verbrühung ist es was anderes bei einem Kind. Das einfach kommt schneller zu einem fulminanteren, also intensiveren Verlauf als wie bei einem Erwachsenen. Auch bei eben Temperatur instabiler sein Kinder, also eben Überhitzung, Unterkühlung, solche Dinge. Beim Ertrinken eben ist anders, einfach dieses, der Körper des Kindes, der Schwerpunkt, das sind solche Dinge, die es einfach dann Situationen begünstigen oder halt intensiver machen durch ihre Anatomie und Physiologie.
Das ist wichtig zu wissen, oder? Also, dass eben die wirklich keine kleinen Erwachsenen sind, weil sonst wäre es ja,
ja,
wäre vieles auch einfacher.
Genau, ist ja in der Medizin so, dass das Ganze, also heutzutage weiß man es Gott sei Dank.
Ja.
Sind keine kleinen Erwachsenen.
Eine der größten Ängste frischer Eltern ist der plötzliche Kindstod. Die Kurzform dafür lautet SIDS und leitet sich vom englischen Sudden Infant Death Syndrome ab. 1987 sind in Österreich noch 141 Säuglinge am plötzlichen Kindstod gestorben. 2022 waren es 8 Babys. So erfreulich die Entwicklung auch ist, ist SIDS nach wie vor ein medizinisches Mysterium und die Angst der Eltern bleibt groß. Können die Eltern etwas tun, um das Risiko zu minimieren?
Ja, du hast es ja eh schon so gut in der Statistik oder halt in diesen Zahlen erwähnt, wie sehr sich das verändert hat, seitdem man einfach die Präventionsmaßnahmen klar ausgesprochen hat und diese Empfehlungen, wie stark es sich reduziert hat. Und das, finde ich, ist auch immer was, was man gut den Eltern mitgeben kann. Es gibt es leider, aber es ist wirklich selten. Gell? Und das ist schon auch wichtig in Relation. Es ist Gott sei Dank sehr selten und die Zahlen haben sich sehr drastisch reduziert. Der größte Risikofaktor ist Rauchen in der Schwangerschaft und Rauchumgebung auch danach. Ich finde, da weiß man dann ganz klar, okay, das ist ein großer Risikofaktor. Und der größte Schutzfaktor ist das Stillen, das weiß man auch. Deswegen ist auch das so wichtig zum Unterstützen, weil man einfach weiß, dass es ja einen großen Anteil, also 50%, einen Schutzfaktor hat. Und die größte, ja, das Beste ist einfach die Aufklärung. Klar zu wissen, wie schaut der sichere Schlaf aus. Und das nimmt den Eltern Ängsten, weil es ist natürlich, sie sind in der Klinik, da wird über den plötzlichen Kindstod geredet, dann kriegen sie nur den Avomed-Folder mit, der noch ausgefüllt werden muss und wieder abgeschickt. Dann vielleicht vom Kinderarzt und von der Hebamme-Infos, da kommen ganz viele, ist ein großes Thema, große Sorge natürlich. Aber wenn man weiß, okay, die Rückenlage zum Schlafen, passende Babyschlafsack, dass da keine Deckenpolsterstofftiere, irgendein Gehänge ist, die rauchfreie Umgebung und in diesem Bett darf auch niemand mit Medikamenten, Alkohol und Drogeneinfluss sein. Das ist ganz ein großer Faktor. Die feste Matratze, Überhitzung vermeiden. Also ich finde eben bei uns tendiert man eher Kinder zu warm anzuziehen. Wirklich, dass sie zu kalt haben, würde ich mal sagen. Diese sichere Schlafumgebung ist so ein großer Präventionsfaktor und das Stillen ein großer Schutzfaktor. Und in den neueren Studien, es wird natürlich ganz fest geforscht, ist auch mehr das Thema, was gibt es für Risikofaktoren, aber was gibt es eben auch für Schutzfaktoren für das Kind. Und diese Schutzfaktoren kommen immer mehr auch in den Vordergrund, was, finde ich, Eltern auch ganz gut beruhigen kann.
Da haben sie eine gute Liste, oder? Dem vorzubeugen oder sich selber auch zu beruhigen.
Genau, richtig.
Genau,
aber die Aufklärung darum, dann merkt man, das ist wichtig für die Eltern. Klare Informationen dazu.
Ja. Genau. Nicht alle, aber ganz schön viele Notfälle können verhindert werden. Prävention, du hast vorhin schon gesagt, dass da großer Wert darauf gelegt wird, ist auch bei Babys und Kleinkindern ein entscheidendes Stichwort. Dass Gefahrenquellen wie Treppen, Fenster, wackelige Regale, Schubladen mit giftigen Putzmitteln oder Ähnliches gesichert werden, versteht sich wahrscheinlich von selbst. Was sind Gefahrenquellen, die weniger logisch sind und ebenso beachtet bzw. gesichert werden sollten?
Also spannend, viele Eltern sagen dann oft so, die Kinder sind oft schneller, als wir denken. Gell? Also die Eltern sagen meistens, das hat er ja noch gar nicht können oder das hat sie davor noch gar nicht gemacht, zum Beispiel vom Wickeltisch runterfallen. Mhm. Das passiert immer noch häufig. Das heißt, das ist wirklich so was, die Kinder liegen und irgendwann ist halt der Tag, wo sie sich drehen. Und die Eltern haben das einfach noch gar nicht so präsent im Kopf, dass es jetzt so weit sein könnte. Mhm. Und die Kinder wollen natürlich immer zu ihren Eltern und deswegen ist der Wickeltisch ein großes Thema, immer die Hand drauf. Und wenn man merkt, die Kinder sind so mobil, dann einfach am Boden wickeln, dann ist man auf der sicheren Seite, wenn man mehrere Kinder hat oder wenn das irgendwie, wo man merkt, ja, das ist schwierig, mein Kind ist so aktiv und mobil. Also wir müssen fast schon immer einen Schritt vorausdenken. In der Küche, Kleinkinder eben, wenn sie im Krabbelalter sind, wo könnte er sie denn raufklettern? Mhm. Was könnte denn da schon gefährlich werden? Weil meistens ist es so, dass man denkt, ah, oh, der kann jetzt klettern. Hui. eben, das sind meistens so diese Dinge. Mhm. Eben auch mal vom Kinderwagen rausfallen, dass man das einfach so fest belädt, dass sie da rausfallen. Großes Thema, finde ich, sind auch diese ganzen Fahrzeuge, die es mittlerweile gibt. Mhm. Da gibt es ja wirklich ganz rasante Bobbycar-Fahrer, die sich überall runterstürzen. Und das sind schon intensive Stürze, wenn da was passiert. Deswegen einfach es kann Helme getragen. Mhm. Ob am Bobbycar, ob am Roller, ob am Radl, oh Gott, ob am Elektroroller, alle diese Dinge, um weiterzuführen. Es ist der Schutz für den Kopf, weil es schon intensiv ist mit so einer Geschwindigkeit, was die Kinder da drauf kriegen. Mhm. Und ich muss ganz sagen, das Handy ist eine Gefahrenquelle, weil die Unachtsamkeit, wenn man sich das gerade bei den Badeunfällen anschaut, wie oft dann auch das Handy im Spiel war, weil die Eltern abgelenkt waren. Betreuungsperson, was auch immer, dass das schon in vielen Dingen immer wieder einmal ein Faktor ist. Also ich finde, da muss man sich als Eltern immer wieder mal bei der Nase nehmen oder sensibilisieren. Das Handy ist jetzt weg. Ich muss wirklich auf mein Kind schauen. Es geht zu schnell. Mhm. Also das ist, finde ich, heutzutage schon immer mehr sieht man und hört man, dass das eine Gefahrenquelle ist. Mhm. Ja. Und was sonst da ist, ist so herunterhängende Kabelwasserkocher zum Beispiel, oder hat zu heiße Getränke, Suppen irgendwie am Tisch, und die Kinder dann am Schoß mobil werden, es geht so schnell, dass sie irgendwas umschütten und das dann über die Oberschenkel kriegen oder so. Und die Knopfbatterien, immer noch. Also ist ein großes Thema, wo man einfach gut aufpassen muss, weil das sehr gefährlich ist.
Also man muss schon mit sehr, sehr viel Hausverstand rangehen, oder? Und sehr, 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 sehr bewusst einmal sein Leben neu wahrnehmen, weil, oder halt durch die Augen eines wilden, kleinen, zappligen oder kletterfreudigen Kindes.
Genau, manche Kinder sind ja wirklich solche Draufgänger. Mhm. Und es macht wirklich einmal Sinn, durch die Wohnung zu gehen und zu schauen, die Kinder sind sehr kreativ. Ist immer wieder interessant, was ihnen einfällt. Ein bisschen so, es macht Sinn, wenn die krabbeln lernen und zu anfangen aufstehen und sich hochziehen und einmal durch die Wohnung zu gehen und zu schauen. Wo könnte denn da etwas sein, wo ich da vielleicht ein bisschen aufpassen muss? Mhm. Oder selber wissen, da kann ich ihn halt nicht allein lassen oder so. Mhm. Ja, da kann man schon viel abwenden.
Ja, ja, ja. Gibt es eigentlich so etwas wie eine Liste der häufigsten Baby- oder Kleinkind-Notfälle, auf die sich Eltern vorbereiten sollten, also um eben im Fall der Fälle richtig zu reagieren?
So eine Liste... weil es sind halt so die diversen Sachen, die wir eben, die Klassiker besprechen wir auch im Kurs, Stürze, was ist, wenn das Kind auf den Kopf fällt, was muss ich beobachten, dass sie einfach wissen, auf was muss man schauen, wie lange muss man schauen, ebenso Verbrennung, Verbrühungen, es ertrinken, Schlucken von Fremdkörpern oder eben Verschlucken, also wenn sie dann erstecken bleiben oder so. Genau, sowas würde ich jetzt in dem Sinn, das ist, wird so als häufigstes genannt.
Mhm. Dann bleiben wir doch kurz einmal bei einigen Notfällen. Wir gehen jetzt davon aus, irgendein Fremdkörper blockiert die Atemwege des Babys und es kann schon nicht mehr richtig atmen. Bei Erwachsenen wenden Ersthelferinnen in der Situation den Heimlichgriff an. Der ist wohl nicht so ratsam bei Babys, oder?
Genau, richtig. Das ist bei Babys nicht anzuwenden, wäre sehr schwierig. Wichtig ist immer, wenn Kinder einen Fremdkörper verschluckt haben und der steckt und die können nur husten und atmen, das zu unterstützen. Weil der eigene Husten ist immer der effektivste. Mhm. Und es geht wirklich erst darum, wenn sie so verschluckt haben, dass es stecken bleibt, dass sie keine Luft mehr kriegen, das sieht man ihnen an, blau anlaufen. Gibt es eben diese 5 Rückenschläge, was man vielleicht schon kennt oder was wir im Kurs eben auch zeigen, wie man das richtig macht, wie nach vorne, dass das gut rausfällt, diese 5 Rückenschläge und 5 Thoraxkompressionen im Wechsel, um das zu mobilisieren. Und erst wenn die Kinder größer sind, ist der Heimlichgriff dann anzuwenden.
Mhm. Genau. Weil diese Rückenschläge ist ja auch bei Erwachsenen, oder? Vor dem Heimlichgriff macht man.
Ja, oft, oder? Muss ich ganz ehrlich sagen, sieht man, wenn man schneller mal nimmt und schlagt, dass das meistens ja dann eh schon rauskommt. Es kommt immer darauf an, was man verschluckt hat. Gell? Ja. Wie sehr das stecken bleibt, wie schwierig das ist, wie doof es steckt. Ja, es ist wirklich, aber manchmal, wenn es so Zuckerl und Nachhand schlagt man fest, dann hupft es eh schon raus.
Glaubt's.
Ja, genau. Aber wichtig ist, dass man weiß, ja, die Schwerkraft ausnutzen nach vorne und nach oben zu schlagen, auf den Rücken des Babys, genau, des Kindes, ja.
Wenn das jetzt, tun wir einfach das Drama weiterspinnen sozusagen, das Baby hat möglicherweise was verschluckt, ist auf alle Fälle bewusstlos und atmet noch eigenständig und der Notarzt ist schon unterwegs. Mit welcher Erste-Hilfe-Maßnahmen sollte man diese Zeit überbrücken oder unbedingt diese Zeit auch nutzen?
Das Wichtige ist mal, wenn das Kind jetzt einen Fremdkörper verschluckt hat, oder es steckt, aber es atmet noch, dass man das Kind nicht mobilisiert, weil sonst könnte ja dieser Fremdkörper verrutschen. Mhm. Also dass man da jetzt nicht hektisch das Kind herumbewegt, sondern in die stabile Seitenlage bringt und die Atmung beobachtet, wenn es nur selbstständig atmet. Das heißt, solange das Kind atmet, ist es gut, wirklich diese Atmung beobachten, hören, sehen, fühlen, höre, dass das Kind atmet, sehe, dass der Brustkorb sich bewegt, fühle, wenn ich rangehe, fühle ich den Atem und das gut beobachten und immer wieder zu kontrollieren, weil es kann ja sonst bei den Kindern schnell zur Atemerschöpfung kommen und dann müsste man wirklich in den Basic Life Support übergehen. Mhm. Solange es atmet, super. Wenn es hustet, perfekt, weil dann kann das Kind nur selber eigenständig versuchen, dass der Fremdkörper rauskommt.
Und wenn es bewusstlos ist das dann die
Genau, Stunde? Wenn das Kind bewusstlos wird, ist dann der Basic Life Support notwendig, dass man diesen Kreislauf am Laufen hält. Mhm. Genau, beatmen und Herzdruckmassage, ja. Genau.
Du hast vorhin schon erwähnt, Fieber ist auch so eine große Geschichte bei Babys. Was kann man tun, um das Fieber zu senken? Ab wann sollte man eigentlich unbedingt ab zur Kinderärztin?
Fieber ist auch natürlich, das ist für Eltern auch immer sehr beängstigend. Mhm. Wenn das Kind das erste Mal Fieber hat, das ist man natürlich besorgt, zu Recht. Und es ist gut, wenn sie einige Dinge dazu wissen. Es gibt jetzt auch, es ist gerade die neue überarbeitete Leitlinie dazu rauskommen und da ist aber auch nochmal eine Leitlinie für die Eltern Informationen rauskommen, was ich sehr gut finde. Wichtig ist, dass Eltern wissen, Fieber ist was Gutes prinzipiell, was sehr Intelligentes vom Körper. Die Körpertemperatur zu erhitzen, dass sich Viren und Bakterien nicht wohlfühlen. Also Fieber per se ist nichts Schlechtes. Es muss nicht jedes Fieber gesenkt werden. Es geht einfach immer um den Allgemeinzustand des Kindes. Der ist wichtig zu erkennen. Lässt sich das, wie geht es dem Kind, das gut zu beobachten. Hier ist natürlich auch immer wieder Ruhe bewahren, ganz wichtig, viel kuscheln, dass man da einfach dem Kind eine ruhige Zeit gibt, mit ihm kuschelt und dann schaut, dass es zum Trinken kriegt und dann schaut, wie kommt es denn mit dem Fieber klar. Mhm. Und wenn man merkt, das Kind kommt mit dem Fieber nicht klar, und da geht es jetzt gar nicht so um die Temperatur, dann ja, gibt es die Medikamente, die die Eltern meistens vom Arzt oder von der Kinderärztin eben schon verschrieben kriegen oder empfohlen kriegen. Und dann beobachten, lässt sich das Fieber senken oder nicht. Wie lang dauert es? Dauert es länger als wie 3 Tage? Also das sind dann so die Dinge. Babys unter 3 Monaten sollen immer zum Kinderarzt. Mhm. Genau. bei Trinkverweigerung, wenn sich das Fieber nicht senken lässt oder wenn es länger als wie 3 Tage andauert. Sehr hohes Fieber, das sich eben sehr schwer senken lässt. Und ein schlechter Allgemeinzustand. Oder wenn man irgendwie, es ist ja meistens nur ein Begleitsymptom, was ist quasi die Grunderkrankung, gibt es vielleicht auch noch Ohrenschmerzen dazu oder so. Ist ein bisschen individuell, aber ein paar Richtlinien weiß man einfach, danach kann man sich gut richten. Mhm. Und das ist ja das, was dann Kinderarzt oder Kinderärztin fragen wird, genau. Wie lange dauert es schon an? Wie oft sind Fieberspitzen da? Solche Dinge, genau.
Shocking ist dann meistens also ein Fieberkrampf, also wenn wir schon bei Fieber sind. Was ist beim Fieber, was zeigt oder wie zeigt sich eigentlich ein Fieberkrampf und was sollte man da unbedingt dann tun?
Also Fieberkrampf ist auf jeden Fall beängstigend, wenn man das als Eltern erlebt, muss ich auf jeden Fall sagen. Das Wichtige ist zu wissen, dass es meistens unkomplizierte Fieberkrämpfe sind und folgenlos fürs Kind. Das finde ich ist die wichtigste Information. Es schaut nicht schön aus, es dauert auch. Prinzipiell dauert es eigentlich nicht lang, aber in dem Moment, wenn man daran beteiligt ist, dauert es lang. Es ist einfach, wenn das Fieber sehr schnell, zu schnell ansteigt, kommt es einfach zur Überreaktion und kann es bei manchen Kindern leider zu Fieberkrämpfen kommen. Genau, in der Regel dauert so um die 5 Minuten und dann ist es vorbei. Also wie sieht man es beim Kind? Eben diese Muskelzuckungen, dass die Extremitäten zucken. Manche Kinder machen vielleicht einmal einen Schrei. Manche Kinder laufen blau an oder die Atmung ist unregelmäßig erschwert. Eben, es gibt so verschiedene, wie es startet. Genau, aber das ist gut, leicht erkennbar, würde ich sagen. Mhm. In den meisten Fällen ist es ganz klar, oh, das ist jetzt ein Fieberkrampf.
Ja.
Und das ist meistens, wenn die Kinder gerade erst krank werden. Gell, wenn so dieser erste schnelle Fieberanstieg ist, ja, und man ist natürlich dann überrascht.
Wenn der kleine Körper reagiert, dann einfach.
Ja, nein, es ist nichts Schönes zum Sehen auf jeden Fall, aber ich finde immer wichtig, dass man weiß, es ist folgenlos für die Kinder. Mhm. Es ist nicht schön. Manche Kinder haben es gar nicht, manche haben es einmal und manche Eltern sind da sehr routiniert. Mhm. Die wissen ja, das ist bei uns leider eher öfter. Genau.
Also liegt das auch in der Familie?
Ja, gibt ja. Schon eine genetische Komponente auch. Mhm. Ja. Ist immer wieder spannend in die Kurse, weil wir fragen immer wieder. Und dann haben wir eine Runde, da sind ganz viele, die sagen, ja, wir haben das oder ich habe das als Kind gehabt oder mein Kind hat das. Und dann gibt es eben immer wieder Gruppen, ja, da ist niemand dabei. Also es ist immer wieder, wir fragen immer und fragen, wie sie es erleben und so. Also der Austausch mit den Eltern ist auch immer sehr wichtig und sehr spannend. Ja, und es sind immer so unterschiedliche Rückmeldungen. Mhm.
Was auch so ein Schreckgespenst ist, ist Pseudokrupp. Was ist es? Ist Pseudokrupp wirklich ein Schreckgespenst?
Also ja, wenn man das hört und sieht beim Kind, ist auch wieder was, wo man sehr nervös wird als Elternteil. Weil es kommt auch einfach plötzlich, du legst irgendwie dein gesundes Kind ins Bett und irgendwann kommt dieser typisch plötzlich auftretende, bellende Hustenanfall wie ein Seehund. Also das erkennt man. Das ist wirklich so ganz klassischer Husten, den man erkennt. Und dann können die Kinder auch panisch reagieren, weil sie natürlich schwer Luft kriegen, weil die oberen Atemwege da mit Kehlkopf anschwellen, eben durch einen Infekt. Dann können sie so pfeifendes Atemgeräusch und so ein Stridor haben. Das ist auch sehr beängstigend. Schnellere Atmung bei den Kindern. Also und da ist wirklich das Beste, man packt so sein Kind, Decke rum und an die frische Luft raus. In den meistens kommt sie oder häufig kommt sie in den Wintermonaten vor und da ist wirklich die Luft kalt und feucht und dann, das hilft meistens wirklich schon am besten. Kind nehmen, Decke rum, raus an die frische Luft und dann hilft es dem Ganzen schon zum Abschwellen und wenn man merkt nicht, dann natürlich den Notruf wählen. Man kann natürlich auch mal vor das Gefrierfach gehen oder im Badezimmer die heiße Dusche aufdrehen, wenn das jetzt das andere nicht möglich ist. Man muss ja nicht am Balkon, man kann ja das Fenster öffnen. Also
Luft und
richtig, und kühle, feuchte, das hilft zum Abschwellen, genau. Und beim ersten Mal werden die meisten Eltern sicher den Notruf wählen. Mhm. Und es ist aber auch total okay, bei so brenzlichen Situationen, wo man sich als Elternteil nicht wohlfühlt, die Rettung zu rufen.
Besser als routiniert zu tun.
Richtig, ja. Genau. Und dann kommen sie und im besten Fall ist es wieder gut und sie fahren.
Ja.
Also ich denke mir immer, Ja, beim Kindernotfall ist gut, da mal, gerade wenn es das erste Mal auftritt, wie der Fieberkrampf oder eben der Pseudogrupp.
Ja.
Genauso so empfehlen wir das auch.
Also dann doch lieber einmal mehr.
Ja, genau. Und wenn es wieder auftritt, man weiß dann, was zu tun ist, eben bei Fieberkrampf und Pseudogrupp bekommen die Eltern dann ein bestimmtes Medikament, wenn da aufgeklärt, und beim nächsten Mal wissen sie dann nochmal besser, oder besser, aber halt wissen schon, wie zum Reagieren oder was zum Geben oder so. Genau.
Was gibt's denn so für Hausmittel, die jetzt seit Jahrhunderten vielleicht schon Wunder bei Baby- und Kleinkindkrankheiten bewirken?
Hausmittel, ja, was gibt's alles? Also ich bin jetzt nicht ganz so sehr gut in der Kräuterkunde, sage ich jetzt einmal. Aber was sich bewährt, ist immer der Zwiebel. Mhm. Zwiebel ist super. Man muss bei Säuglingen unter einem Jahr, muss man alles mit ätherischen Ölen, alles was intensiv ist, gut aufpassen und zurückhaltend sein. Aber der Zwiebel, ob das jetzt ist, einen Hustensaft anzumachen mit Honig oder aufzulegen bei den Ohren oder im Zimmer aufzuhängen bei Husten. Zwiebel ist sehr wirksam. Thymian ist immer noch sehr gut, genau. Das ist auch was, wo man gut Thymian-Tee im Zimmer aufstellen kann, diese Düfte. Honig darf natürlich wieder, man weiß es, über dem ersten Geburtstag erst, dass man da aufpasst bei Säuglingen. Genau, der Honig ist auch sowas. Finde, das sind so die Top-Klassiker, natürlich Topfen-Wickel. Also es gibt viele Dinge in speziellen Situationen, wo man gut anwenden kann. Aber das
Essig-Batscheln.
Ja, bei Essig-Batscheln sind wir jetzt ein bisschen zurückhaltend, weil es dann doch oft zu intensiv und zu Verätzungen von der Haut kommt. Ja, also lieber einfach so ein kühle Wickel. Es braucht den Essig nicht unbedingt.
Mhm.
Gell? Es können einfach die lauwarmen Wickeln beim Abfiebern sein. Es ist immer wichtig, dass es nicht beim Anfiebern ist und dass es beim Abfiebern ist, wenn gerade so die Temperatur abgegeben wird. Da diese kühlen Wickel, das reicht. Das muss jetzt nicht der Essig sein. Aber da sagen wir, sind wir immer zurückhaltender, sage ich jetzt einmal.
Und man darf eben nicht, wie auch bei den anderen Dingen, jetzt alles, was beim Erwachsenen angewendet wird, einfach so 1:1 anwenden, nur genau. Weil es Naturheilkunde ist und man sich denkt, kann ja nichts schiefgehen.
Genau, Kinder sind einfach andere Körper, andere Dosis, Säuglinge können sich nicht melden, wenn es zu intensiv ist. Man weiß, sie können da stark drauf reagieren. Sie sind wirklich auch mit diesen ganzen ätherischen Ölen, muss man sehr zurückhaltend sein bei den Babys. Aber ja, es gibt noch viele andere Dinge, die sicher sehr wirkungsvoll sind, wenn das richtig eingesetzt ist, genau. Also ich finde gerade Zwiebel angesetzt mit Honig ist ein super Hustensaft, muss jetzt nicht diese Tausende, die es gibt, finde, da kann man selber was machen, das hilft sehr gut. Die anderen, ja. Je nachdem, was die Kinder so nehmen, das ist ja immer spannend.
Ich wollte gerade sagen, sie wollen ja nicht alle das, oder es schmeckt ihnen vielleicht doch gar nicht.
Ah, was ich alles ausprobiert habe. Was ich alles gelernt und ausprobiert habe, meine Kinder nicht kooperativ sind dafür. Also eben, manchmal ist es gut, sich auf die Basics zu konzentrieren, wo man weiß, okay, das nehmen sie an, das funktioniert, dann bleiben wir dabei. Und die 10 Dinge, und ein bisschen mehr, man muss ausprobieren. Es gibt Kinder, die viele Dinge akzeptieren und meine, denke ich mir oft, oh je, ich wüsste so viel, aber irgendwie lassen sie nichts zu. Ja,
nett.
Na eben, das ist dann immer spannend, da lernt man halt dann auch dazu, was möglich ist und was nicht da. Und oft einmal muss ich gar nicht viel machen, weil ich mir denke, okay, sie wollen eh nichts. Ja. Es wird von selber auch gut ausheilen.
Auch super.
Ja.
Gibt es sonst so Medikamente, die deiner Meinung nach unbedingt in die Kinderhausapotheke gehören?
Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen. Was ich ganz super finde, sind so NaCl-Tropfen, also Kochsalzlösungen, weil die sind so vielfältig einsetzbar. Ob das jetzt eben bei Schnupfen ist, das ist wirklich was gut hilft, wie ein Bakterien, die mögen dieses Feuchte nicht da. Also das ist super, ob jetzt nur Nasentropfen damit oder Nasenspülungen damit oder für die Augen oder am Anfang für den Nabel oder ich weiß nicht was. Also Kochsalz braucht man immer, Wundreinigung, also das ist ganz was wichtig, essentielles. Natürlich, dass man fiebersenkende Medikamente hat, wie von Kinderärztin empfohlen und verschrieben, ein Fieberthermometer, um mal zu messen, Pinzette, die habe ich fast immer dabei, weil ein Schiefer oder ein Zecken findet man immer. Mhm. Also Pinzette braucht man, Octenisept zur Wundreinigung und dann eben sterile Auflagen, Verbandsmaterial, sowas, sobald die Kinder aktiv sind. Das braucht man auch immer wieder mal. Coolpack, das fordern Kinder auch sehr oft ein, dieses Coolpack, das sie haben wollen. Genau, und halt, wenn das Kind spezielle Medikamente hat natürlich oder wenn man unterwegs ist im Urlaub, so Rehydratationslösungen, aber das verschreiben dann eh immer genau, als Kinderärztin. Genau, was ich da sehr empfehlen kann oder was wir im Kurs empfehlen, ist vom Dr. Till die Notfalltasche. Da ist das nämlich alles perfekt drinnen.
Dr. Till?
Ja, und das ist... dieses Geld, das sie dafür bekommen, wird auch in die Forschung investiert von neuen Frühgeborenen für eben Notfälle und ganz viele medizinische Sachen, also für einen guten Zweck. Mhm. Und da ist alles drin, was man braucht. Es sind sogar Gummibällen drin für die Kinder, wenn sie mal, ja, wenn es vielleicht mal ein bisschen mehr braucht. Na, ganz eine nette Idee. Und es ist ja sehr schwierig, oft das Ganze zusammenzustellen. Und das ist eine Herzensempfehlung von mir. Und das sage ich ja immer, ist gut, ein guter Preis, schön zusammengepackt. Man kann es dann auch immer zum Nachfüllen, nachbestellen. Also dafür mache ich gern Werbung.
Dr. Till.
Unbezahlt. Yeah. Sage ich jetzt gleich dann so.
Genau. Apropos Werbung, wenn du das schon ansprichst. Auf Social-Media-Kanälen wird ziemlich gerne Werbung für Utensilien und Hilfsmittel gemacht, mit denen die Kinder überwacht werden. Was hältst du da davon?
Das ist wirklich auch, das sind immer Fragen, die beim Kurs kommen, was die Eltern beschäftigt und was für Hilfsmittel sie da brauchen. Es gibt keine Empfehlungen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt diesen Atemretter hernehmen, der gerade ganz groß auf Social Media ist, der ganz viel Angst macht mit seinen Videos und seiner Werbung, es ist nichts davon in den offiziellen Guidelines drinnen. Also es gibt keine Empfehlung dafür. Und wir sagen halt immer, zu wenig Erfahrung. Und wenn ich so ein Tool verwende, muss ich ja immer wissen, wie ich dieses Tool verwende. Mhm. Und oft, bis ich das von diesem Platz geholt habe, wo das ist, weiß vielleicht auch gar nicht in dem Moment, wo es ist, bis ich das ausgepackt habe, bis ich das zusammengesteckt habe, bis ich weiß, wie ich das richtig anwende, da verliert man wirklich wertvolle Zeit. Und in dem Moment kann ich schon ganz andere Sachen machen, eben vom Basic Life Support, was wir dann erklären, was angewendet werden kann. Das ist viel effektiver und schneller. Man hat einfach nicht wirklich Erfahrung damit und es gibt, finde ich, viele Fehlerquellen da. Also vorsichtig mit diesen Dingen. Und ich sehe einfach, dass viel Fachpersonal, also die raten ab davon. Die bewährten Methoden sind einfach, die funktionieren und da wissen wir alle wie und dass es schnell geht und gut hilft. Es gibt ja also Überwachungstools, irgendwelche Söckchen, die die Atmung überwachen, Überatmungsmatten für die Nacht oder so. Mhm. Man weiß, so Geräte machen, können auch Fehler machen, Fehlalarme geben. Es geben auch die ganzen medizinischen Geräte geben einmal Fehlalarme. Also, und das irritiert oft mehr und ich finde, das verunsichert auch mehr. Besser ist, das Kind kennenzulernen, zu beobachten, zu wissen, was tut meinem Kind gut, eben zu erkennen, mein Kind ist heute aber sehr blass oder atmet sehr angestrengt, dass ich das mal erkenne. Mhm. Aber ja, wir empfehlen nicht zu solchen Überwachungstools. Mhm. Und Social Media, finde ich, kann da schon auch sehr verunsichern.
Und wie wir schon gesagt haben, sie sollen ja nicht so viel ins Handy schauen, sondern lieber die Kinder beobachten, oder?
Genau. Ja. Da ist kein unwichtiger Faktor.
Ja,
ist schon spannend, wenn man so am Spielplatz sitzt und Eltern beobachtet und so. Es muss sich selber auch immer wieder an der Nase nehmen, finde ich, weil natürlich wir auch vieles Handy verwenden, auch wenn man arbeitet. Mhm. E-Mails, Nachrichten, solche Dinge, ist ganz klar, es ist sehr präsent. Aber man merkt einfach, auch schon bei den Babys, was das ausmacht, wenn da fehlt so viel Blickkontakt, da fehlt dann so viel Kommunikation und es lenkt uns so sehr ab. Also es ist immer wieder gut, sich gegenseitig bei der Nase zu packen, zu erinnern, hey, jetzt tun wir das mal weg und den Kindern und das bewusst mal wirklich rauszugehen und zu sagen, ich bin jetzt mal kurz weg. Es ist ein großes Thema.
Ja, das hat sich wahrscheinlich so eingeschlichen in die Leben, unser aller Leben, dass wir jetzt, du ist Zeit geworden, da klüger damit umzugehen.
Es hat sich eingeschlichen, wir haben auch nicht gelernt damit, also den Umgang. Und ich finde, jetzt ist es einfach wichtig, dass wir schauen, dass wir alle bewusst sind, was das macht, dass wir lernen, damit umzugehen und uns gegenseitig sensibilisieren und unsere Kinder schützen davor, weil das ist, ja, was man so mitkriegt, wie schnell das alles geht, was da daherkommt, ist schon ein bisschen beängstigend, sage ich jetzt mal.
Der letzte Teil in eurem Erste-Hilfe-Kurs ist der praktische, in dem die Kursteilnehmenden die wichtigsten Erste-Hilfe-Griffe an Puppen trainieren. Wie wichtig ist genau dieses Training und das Wissen um den richtigen oder angemessenen Einsatz der eigenen Kräfte?
Also praktische Teil ist natürlich sehr essentiell, weil jeder, wenn weiß, wenn man mal was gemacht hat, dass man sich besser daran erinnern kann. Da kann man nur so viel darüber hören, aber es dann noch zu sehen und selber zu machen, das ist ganz was anderes. Wenn man dann weiß, wie geht es wirklich mit der Herzdruckmassage, wie tief, wie muss ich positionieren, wo, auf was muss ich aufpassen bei einer Beatmung. Wenn die Eltern das mal sich getraut haben, auch diese Überwindung bei dieser kleinen Puppe nur oder auch bei unserer Kleinkindpuppe das mal zu machen, dann weiß man, dass es dann in einer Notfallsituation sicher besser abrufbar und leichter geht, weil man es ja schon mal gemacht hat. Und das sieht man auch eben bei allen Fachpersonen, bei Ersthelfern, bei diesen ganzen Trainings, wie sehr das hilft und wie besser das auch dann die Erstversorgung macht, die Notfallsituation.
Dass man dann auch die Erinnerung in den Fingern
richtig
hat, die man dann
genau
verwendet, um das Herzerl
richtig
im Schlagen zu halten. Ja.
Das eigene Tun, wirklich an das erinnert man sich immer am meisten. Das weiß ich auch von mir, von Notfallsituationen oder von so gewissen Handgriffen auf der Intensivstation. Wenn ich das mal gemacht habe, dann kann ich es und dann weiß ich es. Wenn ich es noch nie gehabt habe, dann war das immer so, oh Gott. Mhm. Aber wenn ich es mal nur geübt habe in so einem Simulationstraining, was ja in der Klinik auch immer wieder stattfindet, dann ist es viel schneller und besser abrufbar. Also das macht Sinn, auf jeden Fall. Immer wieder mal, nicht nur alle 10 Jahre, sondern schon alle paar Jahre wieder in Erinnerung zu rufen.
In unserem Vorgespräch hast du auch erzählt, dass neben Ärztinnen und Ärzten auch Ersthelferinnen und Ersthelfer verschiedenster Rettungsorganisationen deine Kurse oder eure Kurse besuchen. Hat dich das überrascht oder freut dich das einfach nur?
Das ist immer wieder sehr schön, wenn man dann, so meistens ist es dann beim Training an die Puppen, dass dann Mütter oder Väter dann mal sagen, was sie vom Beruf sind oder dass man dann so ins Gespräch kommt. Die sagen, ah so, das hat man uns so nicht erklärt oder ah, das macht man jetzt anders. Toll, wenn eben andere Berufsgruppen dabei sind, ob das jetzt Bergrettung, Feuerwehr, Sanität, also wir haben schon wirklich alles Mögliche dabei gehabt, die sagen halt ja, das ist oft nicht so ein großer Teil oder halt sie haben jetzt noch nicht so viel Kontakt gehabt oder ja, sie sind halt jetzt selber beteiligt und wollten das nochmal von einer anderen Seite hören. Also ganz viele verschiedene Aspekte. Oder sie haben nur ihre Frau begleitet, ist natürlich auch manchmal, das ist ja auch okay. Und sagen dann, und wir fragen dann immer, war alles okay oder habt ihr irgendwas anderes, anderes Wissen oder andere Empfehlung? Und da kommen immer ganz tolle Rückmeldungen und das freut uns natürlich sehr. Wir können natürlich nur wachsen und uns verbessern durch Rückmeldungen, das ist uns auch immer sehr wichtig. Aber die sind immer sehr schön und ja, und das ist immer wertvoller Austausch auch mit anderen Fachpersonal.
Ja. Es klingt auf alle Fälle nach einem ziemlich bunten Baby-Erste-Hilfe-Haufen. Macht Spaß, einfach das Wissen oder dein Wissen so breit und weit weiterzugeben?
Ja, total schön, weil wirklich dieses erleichterte Schauen der Eltern oder dieses Aufatmen und okay, und dann diese Rückmeldung, ja, jetzt habe ich mich endlich getraut mit Baby-led Weaning und es funktioniert voll super. Ja, es geht alles gut. Es ist so ein großer Brocken, der oft für die Eltern abfällt. Und das finde ich, ist schon schön zu sehen, dass man da in der Elternschaft so gut unterstützen kann oder stärken kann. Weil es sind so viele Sorgen und Ängste, was man hat heutzutage. Ich finde, umso mehr Informationen man kriegt, umso mehr Sorgen und Ängste hat man irgendwie. Und da irgendwie klar zu sagen, das ist wichtig, das ist unwichtig, das hilft, diese paar Dinge, diese Basics, die müsst ihr wissen und alles andere ist nicht so. Also wir haben noch viele andere Themen in unsere Broschüre geschrieben, also da haben wir schon groß ausgeweitet, aber nicht alles in unseren Kurs reingepackt, weil das wäre dann zu ausufernd. Wir haben eh schon 3 Stunden. Die braucht's, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind wirklich notwendig. Aber Ja, eben. Und da, es gibt aber trotzdem noch ein paar Sachen, wo die Eltern dann einfach nachlesen können. Mhm. Dann haben sie noch für sich daheim was.
Wenn ihr das dann endlich einmal richtig schön gedruckt habt.
Ja, das ist alles ein Prozess immer, bis man Grafikerin hat und dann nochmal neue Guidelines, nochmal neue Überarbeitung. Eben, das alles nebenbei, neben Arbeit und Kinder. Und ja, mein Mann unterstützt mich Gott sei Dank da sehr und es ist schon sehr hilfreich. Ja, sonst würde das gar nicht so gut funktionieren, wenn wir nicht so ein gutes Team wären.
Das ist wunderbar. Und ein wunderschönes Schlusswort für unseren Podcast. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das war jetzt sehr, sehr, oder ich habe es als sehr tolles Gespräch empfunden. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke dir ebenfalls. Schönes Wochenende.
Dankeschön.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.